Agile Projektplanung, ja, ganz witzig, du hast ja gesagt, 10 Jahre TFS. Hast du noch im Kopf, wie der TFS vor 10 Jahren aussah? Der war etwas weiter entfernt von agiler Projektplanung, als er heute ist. Das primäre Werkzeug für Projektleiter mit dem TFS war Excel, heute immer noch Marktführer in vielen Kategorien. Ehrlich gesagt wüsste ich gar nicht, worin Excel immer noch nicht Marktführer weiterhin ist.
Wer es ein wenig komplizierter wollte, hat Project genommen.
Hat Microsoft Project genommen. Alles war in flachen Listen. Hierarchien kannte man nur von Hörensagen von anderen Tools. Ja. Es war vor 10 Jahren eine spannende Zeit und es hat sich unheimlich viel getan. Und ich finde, man merkt das gar nicht so, wenn man selber so ein Tool hat und immer regelmäßig Updates macht. Dann sieht man hier ein paar Buttons, da ein paar Buttons. Aber wenn man so Screenshots anguckt, wie so ein System vor 2 Jahren oder vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren ansieht, denkt man sich, damit konnte ich arbeiten? Erstaunlich. Also wenn man selber so nah dabei ist, finde ich, sieht man gar nicht, wie sich sowas so schön entwickelt über die Zeit hinweg. Arthur, für dein Gedächtnis habe ich noch mal ein bisschen was vorbereitet.
Das ist sehr
nett. Was du dich daran erinnern kannst, das war moderne, agile Planung oder auch eher nicht agile Planung. Aus Visual Studio haben ja viele genutzt.
Eben, wollte gerade sagen, das ist natürlich genial, ne? Weil wir damals noch gesagt haben, primär sollst du das aus Visual Studio heraus nutzen. Ja? Was machst du mit jemandem im Projekt, der jetzt kein Visual Studio hat? Excel?
Ja, oder eben Project, genau. Das waren die anderen beiden Integrationen. Und wenn wir uns heute natürlich die ganzen Features im WebAccess angucken, vergisst man ja gerne, dass das WebAccess ja auch gar nicht so alt ist und es da vorher auch noch ein WebAccess gab und der Original-TFS vor 10 Jahren gar kein WebAccess hatte. Damals war Web überhaupt nicht präsent. Heute die klare Aussage, das primäre Projektmanagement-Tool von Microsoft für den TFS ist die Webseite. Und es gibt sogar die Agile Planning Tools, die wir heute zeigen, nur auf der Webseite, nicht mehr im Visual Studio, nicht in Excel integriert. Man kommt noch auf alle Daten drauf, aber die Tools sind wirklich nur auf der Webseite.
Wobei du auch nicht sagen kannst, es gab damals kein Web. Ja, wir hatten ein Intranet-Web. Ja. Es gab ja diese SharePoint-Integration, die hat ja auch irgendwie so ein paar Informationen
auf den Bildschirm gebracht. Es ist völlig okay, du bist bei Microsoft, du musst das immer positiv formulieren, wenn etwas nicht da war. Ja. Wir hatten es nur anders. Man hat es nicht so gesehen. Ich meine, auch eine Tablet-PC war ja auch eine Erfindung. Sie ist nur leider erst später durch andere erfolgreich geworden. Und Eclipse kam dann später, 2010 noch dazu.
Ja.
Also genau, und ich glaube, das ist auch das Erste, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass der TFS sich immer mehr zu einer webbasierten Plattform entwickelt. Wer es also noch nicht gemerkt hat und irgendwann noch viel im Visual Studio lebt, eigentlich braucht man schon den zweiten Monitor, auch als Entwickler mit einem Webbrowser daneben. Alles, was man irgendwie organisieren kann, Bildprozesse einrichten, Releaseprozesse einrichten, Testfälle schreiben, läuft alles mittlerweile über die Webseite. Die anderen Tools funktionieren immer noch, aber kriegen nicht die neuen, coolen Features, die wir auch heute zum Teil uns angucken. So, Arthur, was haben wir denn vorbereitet? Da ist die Agenda.
So. Wir haben eine Agenda, genau. Willkommen. Ich glaube, wir haben 4 große Blöcke, oder?
Ja, wir wollen so ein bisschen Highlights machen und wirklich mal zeigen, was sind eigentlich so die wirklich coolen Sachen, warum man die agilen Planungstools vielleicht verwenden möchte.
Boards. Ich denke mal, Kanban ist momentan in aller Munde. Ja. Backlogs kennen wir ja schon alle, auch aus den vorherigen Versionen vom TFS. Eines der Schwerpunkte waren ja Boards, gerade in dem Kontext agile Planungstools.
Genau.
Und dann haben wir natürlich unsere Reports. Jeder möchte natürlich irgendwann mal auch Reports ziehen und mal gucken, wie stehe ich denn eigentlich im Projekt.
Sogenannte Ad-Hoc-Reporting, also spontane Reporting. Jawohl.
Was ist denn eigentlich mit dem Thema Anpassung? Jeder mag doch gerne Anpassungen
machen. War immer sehr schön über XML-Dateien, hat richtig Spaß gemacht. Ich habe Nächte meines Lebens, Tage kann man gar nicht sagen, in XML-Anpassungen gemacht. Ich weiß, einige andere auch, die haben mit den XML-Dateien sehr viel Spaß gehabt und viele Anpassungen gemacht. Die Anpassungen waren ja wirklich mächtig, nur vielleicht war das User-Interface nicht ganz so passend. Also wir wollen den Prozess und das Tool für uns anpassen können. Da ist viel in Planung und wenn es nicht reicht mit der Anpassung, Arthur, was tue ich dann?
Dann integrieren wir uns einfach mal.
Ja, ich nenne das mal Open Plattform, das klingt noch so ein bisschen marketingkonformer und meint zum Beispiel Integrationen oder eigene Erweiterungen. Ne?
Ja.
Vielleicht habt ihr auch sowas wie einen Marktplatz, sagt man das so, oder muss man Marketplace sagen?
Also wahrscheinlich wird der Marketier sagen Marketplace, ja. Ist auch der Marketier, aber nennen wir es einfach mal Marktplatz.
Ja. Genau, das sind so die 4 Highlights, die wir uns rausgepickt haben. Zum Teil zeigen wir Sachen, die wirklich heute da sind, auch schon mit Update 2 vom TFS, zum Teil zeigen wir ein bisschen, wo die Reise hingeht und was der Gedankengang dahinter ist.
Nicht wundern, wenn ihr heute auch etwas seht, was ihr in eurer Instanz noch nicht seht. Wir sind heute teils on-prem, wir sind teils auf Team Services und da gibt es natürlich schon einige Features, die so mit dem Update 2 noch nicht ausgeliefert wurden.
Wir kündigen das aber an. Das heißt, die ersten beiden Blöcke mache ich nämlich offline, bewusst auf einem TFS, damit man wirklich das sieht, was man auch nutzen könnte. Ja? Und nicht nur auf irgendeiner Zukunftsmusik herumläuft, sozusagen. Zwei Sachen, die der Sam heute Morgen schon angekündigt hat, die ich aber trotzdem wichtig finde, dass wir nochmal vielleicht kurz reingucken in diesem Kontext, sind ein paar Webseiten, die Microsoft betreibt. Und damit man auch mal sieht, wie man da eigentlich hinkommt. Oh, we have missed something from Bild, sagt er. Das ist ja nett. Ja. Wenn ich hier in den Newsbereich gehe auf visualstudio.com, dann komme ich auf diese Features-Timeline, die Sam heute Morgen gezeigt hat. Dann gibt es eine für Visual Studio hier rechts und es gibt eine links für Team Services. Wann immer Microsoft Team Services sagt, naja, nicht wann immer, aber häufig meinen sie auch den TFS damit, zum Beispiel hier. Das ist also eine kombinierte TFS und TFS in der Cloud, Visual Studio Team Services Features Timeline. Und sobald die Cloud die einzelnen Buchstaben über dieses Netzwerkkabel transferiert hat, gucken wir hier drauf. Und was Sam uns gezeigt hat, ist, dass man weiter unten letztlich die Features findet, die schon programmiert wurden. Was aber noch spannender ist, vielleicht hier im oberen Bereich, woran arbeitet Microsoft jetzt gerade? Das heißt, alle paar Monate wird das hier aktualisiert und das ist so ein bisschen die Roadmap, die die einzelnen Teams kommuniziert haben. Das heißt, ja, die arbeiten in Sprints und arbeiten in 3-Wochen-Rhythmen Arbeit ab, aber sie machen ja auch eine Planung. Und da hat Sam, glaube ich, von 6 Monaten gesprochen. Ja. Und dieser 6-Monats-Planung, das sieht man letztlich hier, was sie so ungefähr vorhaben und wann die sich hier rechts vorstellen können, dass das wirklich meinem TFS ankommt. Zum Beispiel das viel gefragte Git SSH-Support aktuell. Es liegt die Hoffnung auf Update 3. Da stand bis vor kurzem noch Update 2. Hat es nicht ganz geschafft. Wie im richtigen Entwicklerleben dauern Dinge manchmal anders und länger.
Aber zumindest können sich jetzt die Kunden darauf einstellen, ja, wo es ungefähr landet. TFS vNext ist quasi die nächste Major-Version vom TFS. Also bei den Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel noch meine Work-Items on-premise von einem Teamprojekt ins nächste verschieben möchte, muss ich mich leider noch mal ein bisschen gedulden.
Machst du schon Werbung für das Work-Item-Verschiebe-Feature? Sehr gut, zwischen Teamprojekten. Genau, und was Sam auch kurz gezeigt hat, ist, dass man hier vorne ja sieht, wann das online angekommen ist, hier rechts sieht, wann es im Server angekommen ist, Future heißt es noch nicht angekommen, und man eben in Release Notes reinklicken kann, was den Vorteil hat, dass man eigentlich kleine Screenshots bekommt und auch mal erklärt wird, wofür das eigentlich da sein soll, das Feature, was hier gebaut wurde. Also eine sehr interessante Seite, um da ab und zu mal drauf zu gucken, was mir das nächste Update vielleicht bringt, vielleicht auch als Entscheidung, ob ich das überhaupt einspielen will, das Update, wenn ich on-premises bin. Ja. Online kriege ich es ja, ob ich will oder nicht.
Dann hat man auch eine gute Gelegenheit, ja, um dem Administrator mal ein bisschen, so ein bisschen auf die Pelle zu rücken und zu sagen, da sind vielleicht doch mal ein paar Sachen dabei, die du mal einspielen solltest mit dem Update.
Genau. Und das Zweite, was Sam heute Morgen hervorgehoben hat, ist, dass sie sehr stark kundengetrieben arbeiten und eben Anforderungen als Hypothesen verstehen und sehr viel Input von Kundenfeedback eigentlich generieren. Und da hat sich ein bisschen was getan. Es gibt ja diese Webseite User Voice, wo Microsoft auch seit einiger Zeit präsent ist. Und es sind immer noch relativ wenig Leute da eingeloggt, die ihre Meinung abgeben. Und die Votings, die man dort auf dieser Seite hinterlässt, die nimmt Microsoft direkt in ihre Planung für die nächsten Features mit auf. Also wenn man wirklich etwas an diesem Ding ändern will, hat man erstaunlicherweise mittlerweile eine Chance. Und das passiert hier. Und der Geheimtrick ist, seitdem sie den TFS verschoben haben auf eine Unterseite, finden das die meisten Menschen nicht mehr. Das heißt, man geht auf die Unterseite Team Services, meint auch TFS, und dort kann man jetzt seine Stimmen abgeben für die Sachen, die man besonders gut findet. Hier, das, was am meisten gewünscht wird, ist in der Online-Variante, also Team Services, dass die Prozesse anpassbar sind. Ich habe das Gefühl, das ist schon eine Arbeit.
Ja. Das ist eben gerade vielleicht das Gute, wenn man das mal nämlich genauer betrachtet. Ja? Wir geben hier auch Feedback, wo wir denn stehen. Wir haben schon angefangen mit der Arbeit.
Genau, also man kriegt auch einen Rückkanal, ne? Gestartet oder ist vorgesehen, aber noch nicht weiter klar, wann es fertig wird. Hier ist auch angefangen. Man kriegt Feedback, sofern das etwas ist, was in der näheren Microsoft 6-Monats-Planung aufgetaucht ist, sonst steht da kein Feedback oder wird abgelehnt. Und es ist schön zu sehen, was andere für Probleme haben mit dem TFS. Jeder kann sich anmelden, hat 10 Stimmen, maximal 3 auf die gleiche Seite.
Ja, du kennst es ja ganz genau, ne?
Natürlich. Ich habe da ja schon ein paar Tools für geschrieben. Wenn man also alle seine Kollegen motiviert mitzumachen und dann für sein Lieblingsfeature zu voten, ich meine, hier sind gerade mal 5.000 Votes drauf. Das ist nicht viel, wenn man überlegt, wie viele Millionen Menschen damit arbeiten. Insofern nutze es aus. Wir können die Zukunft des TFS mitbestimmen. Feel free. Der Login ist gratis. Man kann übrigens auch mehrere Accounts von der gleichen IP anmelden, aber das habe ich natürlich nie erwähnt.
Das ist dann so ungefähr wie diese Wargames. Ne? Du versuchst das quasi mehr Accounts anzumelden unter verschiedenen IPs.
Diese Wargames-Folie heute Morgen war ja neu und er sagt ja noch explizit, wir als Microsoft sind die Verteidiger. Wo bin ich dann? Ja, da ist was Spannendes dabei. Sie bauen gegen mich eine Verteidigung auf, nicht schlecht. Genau, das ist also wirklich eine wichtige Seite und sie hat an Wichtigkeit gewonnen, weil sich wirklich die PMs, die zuständigen Menschen bei Microsoft, daran halten. Also ein Drittel von dem, was sie priorisieren, kommt über diese Webseite, wenn nicht sogar mehr. Zum Teil reden die natürlich noch direkt mit Großkunden und zum Teil haben sie auch eine eigene Meinung, wo sie meinen, dass es strategisch hingehen soll. Das ist natürlich auch erlaubt. Aber es ist ein wirklich hoher Einfluss und den sollten wir nicht unterschätzen. Und deshalb erzähle ich das gerne auf unseren Konferenzen.
Gut.
Toll, oder? Ja, ich sehe schon, ich soll in die Demo gehen, ich habe es verstanden. Okay, das ist jetzt ein TFS Update 2, TFS Phase 15 Update 2. Und eine Sache, die ich ganz spannend finde, ist, wenn man sich genau die Features anguckt, die wir uns jetzt angucken, die ganze Work-Item-Bereich, immer mehr bekommt man das Gefühl, es ist eine ganz normale Projektmanagement-Software. Dass wir da Software mit programmieren, ist eigentlich nur ein möglicher Einsatzfall. Wir haben auch Kunden, die Hardware-Projekte damit managen. Ich habe einen Kollegen, der sein Marketing-Team umgestellt hat und sein Vertriebsteam. Also man kann ja eigentlich alles verwalten, was man irgendwo in einer Liste verwalten kann. Und es wird immer mehr auch gemacht. Und die Features, die jetzt reinkommen, sind auch immer mehr dafür da, dass auch Leute, die keinen technischen Background haben, trotzdem mit Work-Items arbeiten können. Papierkorb zum Beispiel wurde hinzugefügt. Ich als Programmierer brauche keinen Papierkorb für Work-Items, aber das sei in einigen Teams so wichtig.
Ja.
Ich schreibe ja auch einfach kein Müll, das ist ein anderes Thema. Genau, man landet jetzt beim TFS, wenn man reinkommt auf einer schnicken Dashboard-Seite, die man sich mittlerweile auch selbst gestalten kann und so mit kleinen Bausteinen hier, die sich Widgets nennen, ausstatten kann.
Die kann ich übrigens auch selber schreiben.
Die kann ich selber schreiben, das ist übrigens Microsofts neue Antwort auf alle Fragen. Hey, habt ihr auch ein Widget dafür? Die kann man selber schreiben. Aber ihr könntet doch da, die kann man selber schreiben. Aber was wäre, die kann man selber schreiben. Und hier sind ein paar echt neue Sachen hinzugekommen, die ganz witzig sind. Auch übrigens schön, dass mittlerweile eine Mischung aus Deutsch und Englisch angezeigt wird. Ja? Select a widget wie Abfrageergebnisse. Also es ist so ein bisschen, es ist eine mehrsprachige Software, wollte ich damit zum Protokoll bringen. Und was wollte ich denn eigentlich hinzufügen? Ich habe doch irgendwo, Work-Item-Pull-Requests sind schön, Capacity ist schön. Hier ist es jedes Mal anders sortiert, wenn ich drauf gucke. Nimm mal eine Work-Item-Query, das heißt, ich kann zum Beispiel eine konkrete Query drauf machen, muss die noch konfigurieren, was ich angezeigt haben möchte und wähle die ganz normalen Work-Item-Queries aus, die man vielleicht schon früher verwendet hat, aus Excel heraus oder aus Visual Studio, schiebe die mir dahin, bestätige die Änderung. Man muss immer den Änderungsmodus einläuten, damit man nicht versehentlich mit Touch
und seinen Fingern alles verschiebt. Das ist ja bei deinem Rechner jetzt nicht der Fall. Ja? Aber
nur weil ich mir keinen Touch-Rechner leisten kann, heißt das noch lange nicht. Touch-Displays
hat, ja, möchte man ja nicht eben nur, weil man irgendein Diagramm auswählt, die schöne Arbeit vom Neno einfach kaputt machen. Ja?
Wenn er das, ich hatte einen Kunden, da sah das Dashboard jeden Morgen anders aus, weil irgendeiner dem Touch-Bildschirm leicht verrutscht ist. Und da waren immer die Metriken so in einer anderen Reihenfolge. Das war ganz lustig. Alles andere sind Work-Item-Daten. Das heißt, wenn ich irgendwo draufklicke, 28 aktive PBIs, lande ich eigentlich ganz normal auf der Work-Item-Query, sehe das Result-Set, was dazu geführt hat und kann mir das dann entsprechend angucken.
Also hier bin ich sozusagen wieder in dem alten, gewohnten Bereich vom TFS oder Team Services. Übrigens, ich kann mehrere dieser Dashboards haben. Und die können sich ja auch automatisch aktualisieren. Wer vielleicht den einen oder anderen Talk, sicherlich wird es der Justin auch morgen aufnehmen in seinem Talk, wie wir arbeiten. Wir haben zum Beispiel auch überall in den Gängen, in den Pausenräumen Monitore hängen, wo eben Dashboards angezeigt werden. Nicht nur, was passiert denn eigentlich aktuell bei Team Services, sondern was ist auch eben mit der Live-Site. Und genau das kann ich eben dazu nutzen. Ich sage dann einfach, okay, aktualisieren wir das ganze Ding alle 3 Minuten, alle 5 Minuten und dann bekomme ich dann eben den aktuellen Projektstatus fortlaufend angezeigt.
Ja, eine Sache, die Microsoft immer im Fokus hat, ist die Frage, wie man eigentlich eine Liste an Elementen, die man hat, noch weiter runterfiltern kann. Weil wenn man so ein TFS nutzt und wirklich alles einträgt, dann werden die Listen halt länger. Man hat immer mehr Items und mehr Items und man braucht immer mehr Wege, sich zu organisieren. Und eine der ersten Sachen, neben der Hierarchie, die es ja dann schon seit einiger Zeit gibt, die dazugekommen ist, ist, dass man ja mit Tags arbeiten kann, also Schlüsselwörtern. So sind einzelne Work-Items bestimmten Tags zugeordnet, hier Mobile Client und Web Client. Und dann kann ich in immer mehr Ansichten so ein Filtersymbol verwenden. Ist noch nicht in allen Ansichten möglich, aber zum Beispiel in allen Work-Item-Ansichten und kann jetzt runterfiltern, gibt mir alles, was wir fürs Webportal geplant haben und was momentan blockiert ist, bleibt noch ein Element übrig. Das heißt, man hat schon eine Liste und filtert sie sich jetzt spontan runter auf das, was man gerade sehen will. Kann ich auch wieder zurückgehen. Das Zweite, was noch relativ neu ist, ist der Filter. Freitext, man kann also irgendwas eintragen und er durchsucht das gesamte Result-Set, also alle angezeigten Items danach. Ich kann zum Beispiel nach Customer suchen, sehe, dass wir damit 3 Dinge zu tun haben. Ich kann theoretisch auch nach Blocked suchen, was ja ein Status hier war, und bekomme jetzt die beiden blockierten Tags zurück. Der Grund, warum das so funktioniert, ist, er scannt eigentlich die gesamte Tabelle hier unten. Das heißt, die Spalten, die ich mir ausgewählt habe, werden auch durchsucht. Wenn ich also irgendwelche weiteren Felder mit durchsuchen will, muss ich sie mir hier auch wirklich einblenden und darauf geht dann diese Suche. Was kann man denn noch durchsuchen? Ein Business Value macht wenig Sinn. Change by. Ja, irgendwelche Spalten hinzunehmen und die werden jetzt eben auch von dem Filter mit erfasst. In dem Fall kann man hier sehen, was Sam gerade zugeordnet ist. Also immer mehr Möglichkeiten des Filterns, das wird auch für die Boards kommen, da ist es noch nicht da. Und das bringt uns auch schon zu der nächsten spannenden Feature-Ebene. Noch befinden wir uns hier im Bereich Queries. Queries entspricht der Work-Item-Funktion, wie es sie tatsächlich seit 10 Jahren ja im TFS schon gibt, wie man sie aus Visual Studio aufrufen kann, aus Excel aufrufen kann und so weiter. Und was es nicht im Visual Studio gibt, sondern nur hier im Web, ist der Backlogs-Bereich. Und das sind halt die Tools, die Microsoft speziell für agile Planung baut und die eben speziell für diese eine Arbeitsweise letztlich gebaut werden. Die sind für alle Prozessvorlagen da. Und wer die ja schon mal genutzt hat, sicherlich kennt das. Es gibt einen Backlog, es gibt Sprints oder Iterationen, in denen man seine Arbeit verplanen kann. Aber es ist alles in Listenform, weil Leute lieben ja Listen, weil Leute waren Excel-Fans, also müssen sie ja Listen- und Tabellenfreaks sein.
Und sie machen es auch mittlerweile einfacher, das zu verwalten.
Ne? Es wird auch immer einfacher.
Klappt die doch mal hier auf.
Ja,
also solche Sachen wie zum Beispiel einfach mal diese Liste reorganisieren. Ja? Vielleicht mal ein paar Sachen weiter nach oben schieben, weil ich denke, das ist mir besonders wichtig. Ja? Aber auch vielleicht mehrere von diesen Teilen, sage jetzt mal, hin und her schieben oder bearbeiten zum Beispiel. Ja? Oh, das ist sehr gut. Was hast du denn hier gemacht, Nino?
Es ist Update 2. Irgendwer hat mich vorhin gefragt, ob man Update 2 schon installieren soll. Ich möchte dazu keine Antwort geben, aber vielleicht klingt kann gut. Jeder für sich selbst entscheiden.
Dev 14 Milestone 95, ja, Punkt 3. Okay.
Wenn ihr schon eure Secrets damit einbaut. Also ich glaube, was Arthur eigentlich sagen wollte, ist, es gab viele Sachen, die auf dieser Oberfläche nicht gingen und man wusste nicht, warum. Keine Ahnung, man konnte irgendwas nur aus einer bestimmten Ansicht irgendwo hinziehen. Jetzt gehen viele dieser Dinge, die unerklärlicherweise nicht gingen. Mehrfachselektion in einigen Listen und so weiter. Andere würden es als Bugfixing bezeichnen. Microsoft sagt natürlich, es gibt keine Bugs, es gibt nur neue Features. Insofern ist das natürlich Kundennutzen, der entstanden ist. Ja. Stimmt ja auch. Das ist... Also viele Sachen gehen jetzt, die nicht gingen. Eine Sache und aus dieser Kategorie, was früher nicht ging und jetzt geht, es soll ja Teams geben, die einen Sprint zu Ende bringen und es ist noch nicht alles fertig. Habe ich gehört, in einem Buch letztens gelesen. Ich habe es noch nie selber so gesehen, dass irgendwas nicht fertig geworden ist. Und was passiert mit etwas, was nicht fertig geworden ist? Nehmen wir mal irgendeins, wo wir mittendrin in Arbeit sind. Ich schiebe mal den Status hier von einem Element auf Done. So, dieses Element, Login Options, das ist Ende des Sprints, ist irgendwie nicht fertig geworden. Ein Task ist fertig geworden, die ganzen anderen sind noch offen. Was passiert jetzt mit dem Element, wenn ich sage, das verschieben wir auf die nächste Iteration, auf den nächsten Sprint, auf den nächsten Meilenstein? Er übernimmt nur noch die offenen Tasks, die wandern rüber, die geschlossenen bleiben, wo sie sind. Und als Referenz wird weiterhin das Parent-Item, das PBI hier angezeigt, auch wenn dasselbe eigentlich in den nächsten Sprint weitergewandert ist. Im Sprint 2 ist das Item jetzt mit allen Tasks außer denen, die schon fertig waren im vorherigen Sprint. Also verschiebt wirklich nur den Teil, der noch offen ist, damit auch die Statistiken später einigermaßen richtig widerspiegeln, wo die Arbeit dann passiert ist.
Generelles Projektplanungstool.
Völlig, ja, ich habe gehört, dass schon Leute ihre Hochzeit damit geplant haben. Ich kenne Leute, die ihre Pizza-Einkäufe jeden Mittag damit planen. Ist ein bisschen unhandlich dafür, finde ich, aber ist auch okay. Und warum ist das eigentlich möglich? Weil man ja keine Lizenz mehr braucht. Die ganzen Work-Items sind ja über den Stakeholder-Zugriff mittlerweile lizenzkostenfrei. Deshalb kann man den auch für andere Dinge immer mehr verwenden.
Und wenn wir schon mal dabei sind, Papierkorb.
Ach, muss das sein?
Schieb doch mal eins rein.
Ich nehme einen Bug, weil die weiß ich eh nicht, was ich damit tun soll. Ich nehme einen Bug und sage, Delete, sind Sie sicher, dass Sie löschen wollen? Ja, ja, mach mal. Und jetzt ist es weg und es gibt einen Papierkorb. Da sehe ich, was ich gelöscht habe und kann von hier permanently löschen oder restoren. Ja, es sind Berechtigungskonzepte dahinter. Man kann also die einzelnen Funktionen steuern. Gibt es überhaupt einen Papierkorb? Wenn ja, für wen? Darf er sie aus dem Papierkorb ganz entfernen oder nicht? Soll das, was im Papierkorb ist, nach einer gewissen Zeit automatisch zerstört werden?
Das sind so die da hast du dich ja detailliert informiert, wie das funktioniert mit dem Papierkorb.
Tja.
Ich kann natürlich nach wie vor noch die Kommandozeile nehmen. Also die
Option, ja, das fand ich auch schon immer besser, das muss ich sagen. Ja, das, genau. Also für die Freunde der Kommandozeile gerne nochmal erklärt. Ne? Ja, und dann muss man die richtigen Parameter auswendig wissen. Ich soll das jetzt nicht machen? Achso.
Nee, lass es mal. Tu das also, mal wieder zurück.
Ich wollte eigentlich nur zeigen, dass dieses User-Interface immer noch funktioniert. Das war mir eigentlich das Wichtige davon. Okay, ich rette wieder das Element aus dem Papierkorb. Vielleicht brauchen wir es ja noch Restore. Da wir gerade darüber gesprochen haben, wie Kunden das System unter anderem nutzen und eben auch als generische Plattform. Es gibt auch die Möglichkeit, das ja komplett anzupassen. Eine Sache, die ich zum Beispiel gerade bei einem Kunden gesehen habe, ist, die haben sich ein eigenes Teamprojekt gemacht für Support-Tickets, weil sie haben evaluiert, ob sie ein eigenes Support-Ticket-System kaufen wollen, haben sich aber entschieden, dass sie eigentlich gar nicht so was Großes brauchen. Und alle Kundenanfragen, die sie bekommen, landen in diesem Teamprojekt. Es gibt nur ein einziges Work-Item vom Typ Ticket. Der Kunde, wo wir es wirklich gemacht haben, hat es übrigens nicht Ticket genannt, sondern Ding. Ding, weil er gesagt hat, naja, der Kunde kann doch eh nicht entscheiden, ob es ein Bug ist oder ein Feature. Wir nehmen nur Dinger entgegen und wir entscheiden dann, ob das Feature-Requests oder was auch immer. Das heißt, alles geht hier als Ticket ein und dann gucken die sich das Ticket ein und entscheiden sozusagen anhand der Daten, ob sie es machen wollen oder nicht und kopieren sich dann dieses Item rüber in das eigentliche Projekt, wo sie ihre Arbeit machen und sagen dann, das soll in Wirklichkeit werden ein Product-Backlog-Item und die beiden werden dann miteinander verknüpft. Und so hat man immer die Verknüpfung, aha, dieses Feature, wir arbeiten deshalb dran, weil der Kunde per Ticket das und das eingereicht hat. Und alles, was man hier auf dem Dashboard gesehen hat, sind ganz normale Anpassungsmöglichkeiten, sind ganz generische, angepasste Worker-Items. Findest du toll, oder?
Das ist eine Menge, was mittlerweile funktioniert.
Es ist eine Menge, was
also gerade wenn man den T-Foundation-Server mal ein paar Jahre mitgenommen hat.
Absolut. Ja. Und das ist eben ein Feature, was auch schon lange ging und die nutzen das sehr intensiv wirklich für ganz eigene Dinge, die nichts mit Software im direkten Sinne vielleicht zu tun haben. Gut, dann habe ich ja gesagt, alles hier in Listenform. Listen sind ja toll, aber Listen werden auch irgendwann unübersichtlich und es ist auch nicht gut, sich zu merken, was in so einer Liste drin steckt. Und deshalb werden Boards immer beliebter. Und da hat sich Microsoft natürlich gedacht, was wäre, wenn wir diese Boards einbauen und die Boards letztlich mit allen Daten, die wir so haben, kombinieren. Also als alternative Ansicht zu der Listenansicht, die wir gerade gehabt haben. Man kann ja auch ein bisschen Platz schaffen, einmal ein bisschen nach links Platz schaffen, einmal Vollbildmodus aktivieren, wenn wir wollen. Und jetzt haben wir hier das Board, was unseren aktuellen Workflow, unseren aktuellen Prozess widerspiegelt. Das ist die Scrum-Vorlage, die basiert ja auf vier Zuständen. New, Approved, Committed, Done. Etwas ist neu, etwas soll gemacht werden, etwas ist gerade im Sprint, das Team hat sich committed und wir sind wirklich ganz fertig damit. Es geht schon damit los, dass ich das jedes Mal erklären muss.
Aber das Schöne ist ja, diese Boards, die kann ich ja beliebig anpassen. Ja, wir selber nutzen auch gerne Kanban-Boards. Ja, wenn man sich das mal in den Feature-Teams anguckt, jedes Feature-Team arbeitet ja, Sam hat es ja gesagt, autonom. Das heißt, man findet dann auch eben unterschiedlichste Darstellungen dieser Boards. Ja, welche Informationen möchte ich dort visualisieren? Welche Zustände möchte ich denn dort visualisieren? Ja, vielleicht bin ich jetzt in irgendeinem Team unterwegs, das vielleicht nochmal seine Hardware-Tests ausführen muss, oder irgendwelche andere Zustände hier mit einbeziehen muss, dann kann ich das auch für mich selber anpassen, ohne jetzt zum Administrator gehen zu müssen oder noch schlimmer, XML anfassen zu müssen ja. Ja, und das ganze Prozess-Template verdrehen.
Und diese Boards gibt es auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, ich habe die auf der Feature-Ebene, auf der Backlog-Item-Ebene, auf der Task-Ebene, im Sprint habe ich Boards. Und ich habe die noch auf verschiedenen Areas sitzen, weil letztlich, wenn ich in so einem Board drin bin, bin ich immer in einem Team drin, was auf eine Area gemappt ist. Also ich kann die auch in meiner Produkthierarchie an verschiedenen Stellen einblenden. Eben eins fürs Hardware-Team, eins fürs Software-Team, eins fürs Requirements-Vorbereitungsteam.
Lass uns doch gleich mal eine neue Spalte hinzufügen.
Genau, ich würde eine neue Spalte hinzufügen wollen und vor allem will ich auch eine umbenennen, weil ich verstehe gar nicht, was diese Spalten hier genau bedeuten. Committed ist für mich völlig nichtssagend. Das heißt ja eigentlich in Arbeit oder in Entwicklung, also benenne ich die doch mal schnell um. An der Wand könnte ich das ja auch, und die Wand war letztlich so das physikalische Board, war so ein bisschen Vorbild für diese Funktion hier. Da könnte ich ja auch sagen, das heißt eigentlich in Arbeit und nicht committed. Jetzt versteht es wenigstens jeder im Team, was es heißt. Dann sagst du schon korrekt, lass uns eine Spalte hinzufügen, weil vielleicht das Team sagt, naja, in Arbeit reicht uns nicht. Wir würden schon gern sehen, wo sind wir am Programmieren, wo sind wir vielleicht noch am Testen, wo testen wir noch irgendwas. Und wir hätten gern zwei Spalten. Ob das der beste Scrum-Prozess ist, weiß ich nicht, aber ich hätte gerne eine zweite Spalte. Dazu klickt man da, wo sie hin soll, sagt Plus. Und sagt in Test oder vielleicht in Kundenabnahme. Machen wir eine Kundenabnahme lieber?
Kundenabnahme,
das klingt gut. Ne? Kundenabnahme.
Und vielleicht will ich auch noch wissen, habe ich das schon Kunden gezeigt und hat das auch wirklich abgenommen? Also ein wenig detaillierter reingucken.
Genau, weil letztlich so eine Kundenabnahme hat ja zwei Zustände. Ne? Sozusagen, was wartet auf die Kundenabnahme ja. Und was hat der Kunde schon abgenommen? Ich muss es ja immer noch deployen, bevor ich es auf Done schieben kann. Ich könnte natürlich jetzt eine weitere Spalte machen, hätte ich früher so gemacht, die heißt dann einfach Waiting for Deployment oder sowas. Oder ich unterteile die Kundenabnahmespalte, indem ich sage, es soll zwei Unterzustände haben, nämlich Doing und Done. Und somit kann ich jetzt sehen, dieses Element wartet noch auf die Kundenabnahme. Wenn es fertig wäre, wäre es in der rechten Spalte. Also so habe ich einen Status mit Unterstatus.
Also gerade dann interessant, wenn ich wirklich solche auch zum Beispiel Teamübergänge habe. Ja? Ich stelle, was fürs Testteam bereicht, haben die das schon abgenommen. Ja? Ich muss nicht eben die Leute benachrichtigen, sondern sie wissen sofort, in welcher Spalte befindet sich es. Ist es, sage ich jetzt mal, für meinen weiteren Arbeitsschritt schon mal fertig? Oder muss ich nochmal vielleicht mich ein, zwei Tage gedulden?
Und ich meine, warum machen wir nicht einfach einen neuen Status oder sowas? Weil wir hier unterscheiden zwischen, es gibt den Workflow, der für uns alle gilt, der für alle Projekte womöglich unserer ganzen Firma gilt. Das war immer noch diese Vierstufigkeit, die wir am Anfang gesehen haben. Und das, was wir jetzt machen, ist nur eine Überschreibung für dieses Board. Weil dieses eine Team meint, für uns macht es aber Sinn, dass wir eine Spalte Kundenabnahme haben. Und für uns macht es Sinn, dass die vielleicht auch eine Unterteilung in zwei Bereiche hat. Das heißt nicht, dass der Rest der Firma das mitmacht. Die sehen das so nicht. Und wenn ich jetzt Abfragen fahre, fahre ich sie gegen diese States, die wir definiert haben für die ganze Firma, gegen den Prozess.
Jetzt gibt es ja manche Teams, die sagen, okay, ich habe ein großes Board, weil ich eben alle meine Aufgaben nachverfolgen möchte. Was mache ich denn eben mit den Aufgaben, die auf einmal sozusagen quer reingeschossen kommen, ja, die super wichtig werden, die ich vielleicht besonders behandeln muss, ja, und denen auch eine besondere Aufmerksamkeit geben muss? Also ich glaube, das ist dir auch schon mal passiert, ja? Wenn man sich mal so physikalische Wände anguckt, ja, ich meine, die haben ja irgendwo Beschränkungen nach oben und nach unten. Man fängt ja dann an, sozusagen die ganzen Dinger erst nach oben hinzupacken, ja, man stößt an die Decke, dann fängt man an, weiter unten alles hinzupacken, vielleicht anders markieren. Wie gehe ich denn mit sowas um?
Man sieht ja schon, dass die Listen auch hier natürlich irgendwann sehr lang werden. Und wenn jetzt irgendwie ein ganz schrecklich wichtiges Element reinkommt, schrecklich wichtig, ist die Frage, wo tue ich das hin? Natürlich kann ich das jetzt hier einfach raufziehen, dann landet es irgendwo, dann muss ich es nach oben schieben. Aber irgendwie hat es visuell nicht diesen Ausdruck, dass man sieht, das ist etwas, was wir irgendwie auf der Schnellspur, auf der Überholspur bearbeiten müssen. Und das auf den physikalischen Wänden hat man gesehen, dass die Leute einfach das Board unterteilt haben in zwei Bereiche. Oben die normale Feature-Arbeit und unten vielleicht die schrecklich wichtigen Sachen oder andersrum. Das kann man hier auch machen. Das nennt sich hier Swim Lanes, also wie die Schwimmbahnen im Schwimmbad. Und jetzt kann ich mir noch eine Expressschiene machen oder irgendwie Lifeside heißt die, glaube ich.
Überholspur.
Ja. Überholspur natürlich, Überholspur. Die hätte ich gerne drüber und drunter kommt normale Arbeit. Nee, nenne ich einfach gar nicht. Und jetzt habe ich zwei Spuren gemacht, was letztlich heißt, ich habe zwei Boards in einem. Ich habe oben die Überholspur, ich habe unten das normale Board. Und jetzt kann ich die schrecklich wichtigen Dinge, vielleicht ist der Bug auch einer davon, hier oben verwalten. Ich kann den Rest auch zuklappen, sehe trotzdem in einer Kurzfassung, was der aktuelle Stand ist. Und oben habe ich die Überholspur. Wofür man diese Swimlanes letztlich verwendet, ist egal. Man kann das ja auch nutzen, wenn man sagt, ich habe eine Software, die besteht aus drei Modulen, dann teile ich mir das hier vielleicht nach Modulen auf, damit ich alles auf einem Board habe. Oder wie wir hier letztlich nach Priorisierung, das sind ganz, ganz wichtige Dinge, die man eben im Falle von Microsoft LifeSite betriebsgefährlich sind, betriebsbehindernd, betriebskritisch. Und unten halt die normale Feature-Weiterentwicklung.
Das bringt uns ja natürlich zum nächsten Punkt, ja, betriebskritisch, wenn wir jetzt sagen, okay, ich habe jetzt zwar meine Überholspur, aber was mache ich dann eben wirklich mit diesen betriebskritischen Sachen, zum Beispiel hier dieser rote Bug, ja, rot gefällt mir nicht so toll, ja, ich möchte es noch weiter hervorheben. Also wirklich, dass es quasi dem Entwickler direkt ins Auge sticht, sobald er das Board anguckt.
Ja, wir können noch einiges featuren. Wir können pro Item-Typ überhaupt erstmal ein paar Einstellungen einstellen. Ich möchte, dass bei den PBIs auch die ID angezeigt wird, weil ich das schöner finde. Ich möchte weitere Felder mit anzeigen. Vielleicht will ich zum Beispiel wissen, wer es eingestellt hat. Oder vielleicht nicht die Priorität sehen, genau. Die schadet nicht. Ich möchte auch die leeren Felder sehen, damit ich sie direkt auf dem Board umstellen kann. Das heißt, da kann man sich schon so ein bisschen austoben. Zur Erinnerung, das ist nur für dieses Team. Die anderen Teams können sich das ganz anders einfärben. Zu Ehren von Chris können wir hier noch jemanden auswählen und hier eine Schätzung eintragen. Das Prioritätsfeld kann ich jetzt auch direkt hier variieren. Und das habe ich aber nur für das PBI gemacht, noch nicht für die Bugs, weil man das ja separat einstellen kann. Hier hätte ich auch gerne die Priorität gesehen. Priority, einfach tippen im Zweifel. So, und du meinst, dass das, was vielleicht eine hohe Priorität hat, wäre doch toll, wenn man das irgendwie noch besser sehen würde, ja, weil nicht alle Bugs sind gleich. Vielleicht gibt es ja auch einen mit einer niedrigeren Priorität. Normalo-Bug, der vielleicht hier unten lebt. Und jetzt würde ich das gerne noch ein bisschen einfärben. Wir haben da verschiedene Möglichkeiten des Einfärbens. Zum einen können wir Tags einfärben, können also sagen, alle Dinge, die blockiert sind, hätte ich gern in Gelb, damit ich es sofort sehen kann.
Jetzt und sehe ich, alle, die Priorität hoch haben oder eins haben, die möchte ich jetzt wirklich in Knall rot haben.
Okay, neue Regel wird definiert. Das ist hier unter Styles zu finden, neue Styling-Rule. Rote wichtige Bugs. Die Farbe ist knallrot und das Kriterium ist, nimm das Feld Priority, prüfe, ob es gleich 1 ist und dann soll diese Farbregel gelten. Und jetzt haben wir alle Bugs, die wir auf Priorität 1 schieben, werden dann automatisch anders eingefärbt. Glücklicherweise nur für dieses Team. Kleine Info, in diesem Dialog, wo wir uns jetzt gerade ausgetobt haben, gibt es keinen Reset-Knopf. So zurück zu Werkseinstellungen oder so gibt es nicht. Also ruhig nicht zu viel machen.
Aber das Schöne ist, ich muss das erstmal bestätigen mit Speichern. Ja? Wir haben auch andere Dialoge, wo ich nicht speichern muss. Ja?
Da werden die Änderungen einfach sofort übernommen. Ich bin heilfroh, dass man hier speichern darf. Ja. Na, guck mal, es kommen auch regelmäßig neue Sachen hinzu.
Ja, so ist das halt mit dreiwöchigen Lieferzyklen.
Witzig.
Es kommt nur darauf an, in welchem Ring dein Account liegt.
Absolut. Ich hatte einmal tatsächlich beim Kunden es geschafft, dass wir in einem Requirements-Meeting ein Update vom TFS freigeschaltet wurde. Das heißt, mittendrin sah das Board anders aus. Das fand ich wirklich gut. Das kommt auch immer sehr gut an bei Leuten, die was fertig kriegen wollen. Ja, man kann es ja nicht zurückhalten. Es wäre eigentlich schön, wenn man so eine Funktion hätte, wo man sagt, passt gerade nicht, ich habe gerade Release-Woche, bitte erst nächsten Montag, aber das kommt vielleicht noch irgendwann.
Was hat das jetzt mit Agilität zu tun?
Ja, das mit gelebter Agilität zu tun. Ne, Agilität heißt ja nur, wenn es funktioniert. Okay, wir haben, das Board ist so ein bisschen das Highlight, was hier so ein bisschen herkommt. Und wie gesagt, wir haben Boards für verschiedene Teams, wir haben Boards auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, man kann rauf und runter gehen. Man sieht die untere Ebene auch noch immer auf den Boards. Das heißt, ich sehe auch direkt, ob es Tasks drunter gibt, kann auch neue anlegen. Direkt hier aus der Ansicht. Eigentlich muss ich als Planer auch diese Ansicht gar nicht mehr verlassen. Und wenn ich etwas hier abhake, dann wird dieser Task wirklich vom ersten Zustand offen, oder To-Do heißt er, glaube ich, auf den Status dann weiter bewegt und ist dann wirklich abgehakt. Oder wenn die Entwickler was abhaken, sehe ich hier sofort, wie sie es weiterentwickeln. Eine Frage. Wenn ich viele Teams oder viele Teamprojekte habe, kann ich diese Einstellungen irgendwie speichern oder übernehmen, ins andere Team anwenden und sowas. Die Frage war nur, ob es prinzipiell möglich ist. Ja, es geht. Ach, du hast nicht gefragt, wie kompliziert oder in welcher Stufe. Ja. Also ich sage mal so, es gibt ein API. Wir waren ja beim Thema Erweiterungen und da könnte man das problemlos sich selber schreiben.
Also wenn das, was wir gezeigt haben, quasi Schwierigkeitsstufe 1 ist, ja, dann wäre das eher Schwierigkeitsstufe 4.
Ja, ja. Wir werden das direkt dann nochmal mit einigen hier anwesenden Personen gleich besprechen. Aber es ist immer gut, wenn das Feedback kommt. Auf User Voice gibt es übrigens einen passenden Eintrag dazu. Wenn da ein paar Stimmen dazukommen würden, würde es unsere Verhandlungsposition sicherlich nicht schwächen. Sehr nett.
Hier noch eine Frage.
Ja, die Frage war, wann und wo arbeitet man eigentlich mit diesem Board, was auf der Backlog-Ebene ist, was wir hier gerade haben, versus man hat ja eigentlich das Taskboard, was man wirklich im täglichen Betrieb hat, wo eben Tasks und so weiter da sind. Also erst einmal hängt es natürlich davon an, wie man überhaupt arbeitet. Es gibt Teams, die machen keine Sprints, die sagen, wir arbeiten eigentlich nur auf Item-Basis, fokussieren uns auf dieses, die Dinge gehen von links nach rechts. Aber es gibt eben die Teams, die arbeiten im Taskboard. Das Schöne ist, man kann es ja kombinieren. Das Team soll ruhig am Taskboard weiterarbeiten im Sprint. Trotzdem aktualisieren sich hier ja für mich sowohl der Zustand der Items, als auch hier unten die Anzahl, wie viele Tasks noch offen sind. Das ist so eine Art Fortschrittsleiste, wenn man so will. Und ich finde es deshalb so spannend, weil was der Sam heute Morgen ja gesagt hat, die fokussieren sich sehr stark auf ein Feature mal wirklich ganz fertig machen. Ja, der Sprint ist okay, Sprintboard für die Entwicklungsorganisation, wo man sehr viele kleine Zettelchen braucht. Aber hier fokussieren wir uns wirklich auf den Mehrwert. Jedes dieser Items hat ja einen Nutzen für den User. Und eigentlich ist es ja nur relevant, weil das auf dann kommt. Dann gibt es mal einen Punkt oder dann haben wir Nutzen wirklich ausgeliefert. Insofern, ich glaube, beide verwenden. Und wenn man das schon online sich anguckt, gibt es schon einen neuen Schalter, den hat Sam heute Morgen, glaube ich, kurz gezeigt in der Sprintmail, dass man schon ein Live-Update aktualisieren kann. Das heißt, auch wenn jemand im Sprintboard was ändert, ändert sich hier dann automatisch dieses Board mit. Es kann also auf dem Monitor irgendwo stehen und wir sehen sozusagen, wie gut sind wir daran, Features von ganz links nach ganz rechts zu kriegen.
Schaut doch mal ganz kurz um.
Ausgeholt. Was?
Machen wir noch ein ganz kurzes anderes Beispiel. Ja? Also wir nutzen die Boards ja auch selber. Es ist wirklich eher diese Planungssicht, um, sage ich jetzt mal, nicht zu sehr ins Detail zu rutschen, wo ich sage, okay, ich habe vielleicht bestimmte Features oder bestimmte Szenarien, die wir nachverfolgen, die einfach mehrere Sprints dauern oder vielleicht auch mehrere Releases dauern. Und da möchte ich einfach nur einen Überblick haben, wo befindet sich was.
Und letztlich die Product Owner und die Planer bei Microsoft, die gucken eben auf die Ebene und die Entwickler gucken im Tagesgeschäft auf die Taskboard-Ebene. Und beide sind halt auf den gleichen Daten. Ich glaube, das ist das
Spiel. Das ist unsere Live-Instanz, ja. Also hier entwickelt Team Services. Ja. Ich hoffe, keiner vom Marketing ist da. Nicht, dass wir quasi sozusagen irgendwelche Sachen vorwegnehmen, ja, die quasi Justin oder das Team entwickeln. Aber hier sieht man auch ganz, ganz gut zum Beispiel eben von der Planungssicht her, ja, was wurde schon auf dem Service deployed? Hier ganz rechts. Und was ist, sage ich jetzt mal, momentan noch in der Planung, wo haben wir vielleicht mal Ideen generiert, ja, entsprechend hervorgehoben, zum Beispiel, wann wir auch planen, das Ganze zu deployen. Hier dieses VSO S101 oder 100, das sind sozusagen die Sprints, in denen wir arbeiten. Also für solche Sachen ist natürlich dieses Backlog-Board ideal.
Man beachte, dass da eine User-Voice-Markierung in Gelb ist, welche Elemente aus User-Voice übernommen wurden. Hier noch erstaunlich wenige. Ja. Und das ist etwas, Sam hat heute Morgen auch irgendwie gesagt, das Microsoft ist ein neues Microsoft. Und das sind sie ein Stück weit wirklich, weil erstens, sie hören ja scheinbar auf Kunden. Und zweitens, dieses Feature, was da oben hängt, Checkbox-Control, hatten wir erst seit 2005 uns gewünscht, seit 10 Jahren. Aber seitdem Microsoft anfängt, den TFS selber extrem zu verwenden, siehe da, wie einfach es plötzlich ist, Dinge einzubauen. 10 Jahre haben wir uns das gewünscht und jetzt kommt's. Toll.
Ja. Manche Dinge brauchen einfach
gute Zeit. Will Weile haben, heißt es doch. Okay, genug vom Board, auch wenn es wirklich eines der spannendsten Features ist und ich von vielen Teams das Feedback bekommen habe, dass sie das wirklich toll finden, dass es visuell ist, dass man es eigentlich auch gar nicht mehr verlassen muss, dass jeder sofort, der drauf guckt, auch im Flur vielleicht vorbeigeht, das Gefühl hat, wo dieses Projekt gerade steht, wo die Features stehen. Eine Liste jemandem zu schicken ist toll, aber das gibt mir nicht in wenigen Sekunden ein visuelles Gefühl, wo stehen wir eigentlich auf der gesamten Kette. Ein weiteres Feature von User Voice, was ich ganz toll fand und sehr häufig gefragt wurde, ist für die Menschen, die im Sprint die Kapazitätsplanung genutzt haben. Da kam nicht immer schnell die Frage auf, naja, ich arbeite ja nicht nur an einer einzigen Aktivität wie hier Development, eigentlich teste ich auch noch mal ein paar Stunden am Tag oder schreibe Requirements oder was immer es noch zu tun gibt. Habe zum Beispiel noch eine Designader, kann ich das eintragen? Und mittlerweile ist es möglich, dass man mehr als eine Aktivität und damit mehr als eine Kapazität pro Tag hat. Wenn man also an verschiedenen Dingen arbeitet, wird es leichter, hier einzutragen.
Ja. Was hier eigentlich wichtig ist, das soll jetzt kein, sage ich jetzt mal, schwerfälliges Projektplanungstool, ja, wie Project oder Konsorten ersetzen. Hier geht es wirklich einfach nur darum, ich möchte, sage ich jetzt mal, ungefähr eine Kapazität festlegen, die jemand einer Tätigkeit in diesem Sprint zur Verfügung stellen kann, sodass ich dann eben vielleicht gerade in den Backlog-Ansichten mit den Diagrammen ein Gefühl dafür bekomme, habe ich denn irgendwelche Überkapazitäten oder sind vielleicht manche Leute wirklich komplett mit Arbeit zugeworfen, sodass ich gar keine Chance habe, hier überhaupt fertig zu werden in dem Sprint.
Ja, es soll helfen, dass man nicht zu viel verspricht. Ob es klappt, liegt natürlich immer noch an einem selbst. Magst du uns die Code-Integration zeigen an dem einen Item?
Ja, schauen wir uns mal die Code-Integration an. Also der TFS war ja schon immer sehr integriert. Ja. Man hatte ja im Endeffekt zum Beispiel in die Versionsverwaltung Integrationen, in das Bildmanagement, jetzt natürlich auch in das Release-Management. Und man sieht jetzt hier auch zum Beispiel an diesem Work-Item, in dem Fall ist es ein Backlog-Item, habe ich auch wirklich eine konkrete Implementierung, die dahinter steckt. Das heißt, ich kann von hier aus auch direkt zum Beispiel in diesen Commit reinspringen, sehe dann auch wirklich, was wurde denn da eigentlich in die Versionsverwaltung eingepackt und bekomme da auch relativ schnell einen Überblick, was passiert da. Gerade eben, wenn ich vielleicht eben wirklich Git nutze, Pull-Request starte, also wirklich so dieses Vier-Augen-Prinzip fahre mit dem Code-Review, sehe ich auch sofort, okay, wie baut sich mein Produkt nach und nach zusammen und wo sind dann auch die entsprechenden Änderungen in der Versionsverwaltung.
Ja, und was hier wirklich schön dran ist, die Work-Items sind, wie gesagt, sehr generisch, allgemeiner Projektmanagement-Ansatz, aber sie werden jetzt auch immer mehr zu einer Art Zentrale, weil letzten Endes startet doch alles in einem Work-Item. Ich habe einen Auftrag, was ich tun soll, daraus wird sich Code ergeben, es wird ein Bild durchlaufen, es wird ein Release gemacht und all diese Informationen existieren im TFS, sie werden aber vielleicht nicht sonderlich gut dargestellt und es taucht immer mehr direkt auf dem Work-Item. Ich muss nicht extra in die Ansicht vom Build-Server oder sowas gehen, ich werde direkt hier sehen, wenn ein Bild fertig ist, ich werde hier sehen, wenn ein Release gemacht wurde, ich werde sehen, ob die Tests durchgelaufen sind. Also hier wird immer mehr und mehr gemacht und eben haben wir jetzt schon diesen ersten Schritt gesehen, dass man eben die Code-Änderung direkt schon am Work-Item sieht.
Ja. Aber auch wirklich Aktionen aus dem Work-Item heraus. Ja. Ich möchte nicht erstmal implementieren und so wie ich es kannte, in Visual Studio danach oder vielleicht auf der Kommandozeile verknüpfe ich dann entsprechend meine Arbeitsaufgaben, sondern ich habe vielleicht wirklich hier diese Arbeitsaufgabe vor mir liegen und möchte jetzt wirklich eben mit der Arbeit anfangen oder mit meinem Testing anfangen. Und das kann ich jetzt eben auch hier mit TFS 2015 machen.
Das hat zwei große Vorteile. Erstens, ich kann nicht mehr später vergessen, ein Work-Item anzuhaken beim Einchecken, weil ich mache es ja hier vorher. Ich beginne quasi meine Arbeit auf der Work-Item-Maske und sage, ich möchte hiermit starten. Und das Zweite, es zeigt sich, dass die Leute viel sauberer arbeiten. Wenn ich sage, das ist die Aufgabe, die ich jetzt starten möchte, dann mache ich auch genau das und gehe nicht erst in den Code und sage, oh, wo ich den Code jetzt sehe, das wollte ich auch noch mal aufräumen. Ach ja, und hier ist ja noch, ach stimmt, und jetzt mache ich die drei Sachen gleichzeitig. Nein, man wird automatisch sauberer, weil man nimmt sich quasi, wie man sich einen Zettel von der Wand nimmt, nimmt man sich eine Aufgabe, sagt, hieran will ich jetzt arbeiten. Und wenn man eben Git macht, dann kriegt man sofort einen kleinen eigenen Feature-Branch oder einen Topic-Branch und kann loslegen.
Ja. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel dann, wenn ich fertig bin, mein Pull-Request starten, ja, weil ich Branch-Policies festgelegt habe auf diesem Projekt. Es gibt dann noch weitere Integrationen, man sieht es hier unten zum Beispiel. Ja. Ich kann auch zum Beispiel Neno anpingen und sagen, hey Neno, schau es dir mal bitte vorher an, bevor ich jetzt hier in meine Arbeit starte.
Chris war nie eine Antwort, aber man kann ihn anpingen.
Ja, ja, eher wahrscheinlich vom Christian nicht, ja, aber
ja, das stimmt.
Gut, wobei es kommt ja immer darauf an, welchen Account man von dir hier auswählt.
Korrekt.
Und natürlich auch zum Beispiel andere Artefakte sozusagen hier noch mit dran knüpfen. Also wirklich so einen Diskussionsfaden starten, indem ich sage, okay, nochmal, nehme mal hier nochmal den Neno, ja, und prüfe mal hier zum Beispiel irgendein bestimmtes Product Backlog Item. Das heißt, ich bekomme sofort eine Query über die Backlog Items und Tasks, die sich hier in dem Projekt befinden, kann die hiermit verknüpfen. Also wirklich unterschiedlichste Integrationen innerhalb der Work Items.
Schön, schön. Gut. Dashboards haben wir vorhin angefangen, da sind wir ja reingegangen, reingedrillt in die einzelnen Projektmanagement-Features. Diese Dashboards, da muss man natürlich ein bisschen Zeit verbringen, bis die so aussehen, wie man sie haben will. Arthur hat schon erwähnt, man kann sich mehrere Dashboards machen. Man kann die Dashboards mittlerweile konfigurieren, dass sie sich automatisch aktualisieren, wenn man sie wirklich an die Wand tackern möchte. Dann ist das jetzt möglich. Und kann immer mehr Informationen drauf ablegen. Man kann auch Freitext und Links ablegen in Form von Markdown, sodass man irgendwie sagt, hier ist jetzt unsere Steuerzentrale, alle fangen hier morgens an, finden Links drauf auf die Namenskonvention, auf irgendwelche wichtigen Seiten, auf die Bild-Server-Seite, was immer man da braucht. Man versucht sich das wirklich
als... Wurde ja auch immer sehr gerne gefragt, ne? Was mache ich denn mit meinem Wiki? Ja, früher war die Antwort, ja, nimm halt SharePoint.
Und jetzt ist die Antwort, nimm Markdown? Oh mein Gott.
Na gut, ich kann das Ganze auch in die Versionsverwaltung packen.
Ja? Kannst in die Versionsverwaltung packen. Ist natürlich immer noch besser als gar kein Wiki sozusagen. Also man kann hier irgendwelche Links auf Entwicklungsdokumentation oder sowas hinterlegen oder hier mit verschiedenen Formatierungen arbeiten. Und dann hat man jetzt hier Text direkt auf dem Board drauf. Ich kann es auch irgendwo anders hinschieben. Also die Möglichkeit, dass man hier auch vielleicht Prozesstipps, dass man sagt, hier, dass die Metrik wird vielleicht nochmal erklärt. Also irgendwelche Infosachen. Bisher waren die Seiten immer sehr statisch. Man konnte sich nicht irgendwo reinklinken. Und jetzt habe ich hier eine sehr einfache Möglichkeit, mit so einem Markdown-Widget mich direkt aufs Dashboard drauf zu klinken. Die Diagramme, die wir hier sehen, das ist das Work-Item-Chart-Feature. Das war auch lange Zeit unter speziellen Lizenzen versteckt. Mittlerweile darf es jeder sich so Charts anlegen und auch jeder sogar angucken, weil ja die Stakeholder gratis auf die Work-Items draufkommen. Und was dahinter steht in so einem Work-Item-Chart, ist letztlich eine ganz normale Query. Und ich meine, Queries sind ja wirklich simpel zu definieren. Man macht eine Abfrage, selektiert in diesem Fall hier einmal den Area-Pfad, nimmt alles raus, was vom Status removed ist, und sucht Dinge, die in der Gruppe Requirement-Kategorie sind. Das wären also Product-Backlog-Items und Bugs in meinem Fall. Und diese ganz normale Query nimmt man sich als Basis und sagt, hier möchte ich jetzt einen Chart zu erzeugen. Das heißt, die Charts hängen immer an einer Abfrage dran und man kann sich hier neue anlegen. Und die landen dann später auf dem Dashboard, wenn man sie da haben möchte. Zum Beispiel hier mal sortiert nach Person, der es
zugewiesen ist. Nochmal ganz kurz zurück.
Oder
es gibt eigentlich nur zwei Gruppierungen. Ja? Ich kann mir sozusagen den Snapshot von meinem jetzigen Zustand nehmen.
Ist-Zustand,
oder eben wirklich so einen Trend anzeigen lassen. Das heißt 14, 30 Tage oder etwas in die Vergangenheit gucken.
Trend wäre so ein Verlaufsdiagramm. Ne? Das ist jetzt bei meinen Daten weniger spannend, aber möglich. Und hier kann man bis zu ein Jahr letztlich zurückgucken und kriegt dann so den Trend, wie sich die Anzahl oder was auch immer hier verlängert hat. Ich kann die einfache Anzahl nehmen, ich kann irgendwelche Integer-Felder auswerten. Was hier noch ein kleiner Trick ist, die Felder, die ich hier auswählen kann für die Diagramme, sind auch wieder die Felder, die ich selbst hier ausgewählt habe in der Query. Das heißt, wenn ich was Bestimmtes wie Effort auswerten möchte, muss ich das hier auch wirklich gewählt haben. Oder Remaining Work oder sowas. Wenn ich das nicht auswähle, kann man nicht danach auswerten. Irgendwie logisch, ne?
Ja. Und vielleicht noch ein Tipp, es geht momentan nur mit flachen Listen.
Ja gut, das sind Details.
Du hast ja gesagt, normale Queries, ja?
Ja.
Ich würde sagen,
flache Listen. Normale Queries. Du meinst, da ist noch Ausbaupotenzial. Ja.
Ich meine, wer gerne, sage ich jetzt mal, mehrere Dimensionen zusammennehmen möchte und das komplexe Reporting betreiben möchte, kann das nach wie vor gerne tun. Ja. Es gibt mittlerweile auch sogar eine Integration in Power BI, da kann ich mich dann richtig austoben und kann es zum Beispiel dann auch eben mit anderen Daten, die irgendwo im Unternehmen rumschwirren, über Power BI dann sozusagen aus mehreren Datentöpfen zusammennehmen.
Okay, wir haben über die Planning-Tools gesprochen. Wir haben eben recht kurz das Ad-Hoc-Reporting vor allem auf dem Dashboard gezeigt. Und jetzt würde uns noch interessieren, wenn mir das alles nicht reicht und ich mehr anpassen will, vor allem auch den Kernprozess, nicht nur das Board für mein Team, sondern den Kernprozess, was gibt es da für Möglichkeiten? Bisher war die Antwort immer XML.
Und Microsoft oder Neno holen.
Neno holen für teuer Geld oder auch sehr schön, Microsofts Lieblingsantwort in XML ist ja projektleiterfreundlich. So eine mehrere Megabyte große XML-Datei kann er ja problemlos anpassen, hieß es jahrelang. Mittlerweile ist man da abgerückt und da wollen wir ein bisschen was zeigen, in welche Richtung das da geht.
Wobei ich meine, mich zu erinnern, wir haben irgendwann mal Stylesheets zur Verfügung gestellt.
Es gab Stylesheets, ja. Also man konnte sich sogar informieren, welche Möglichkeiten es gibt, ja.
Und es war auch ganz gut in der MSDN dokumentiert.
Ja, das stimmt. Und wie alles im TFS momentan ja, was verwaltungsmäßig läuft, ist auch das ins Web gewandert. Das heißt, wir können uns auf der Webseite die drei Prozessvorlagen angucken, die Microsoft mitliefert. Wir sehen sofort, was die aktuelle Version ist. Wir sehen, wie viele Projekte wir damit gestartet haben. Das ist jetzt alles online, also noch nicht im TFS On-Premises verfügbar. Wir sehen, was die Default-Vorlage ist. Wir können die drei von Microsoft gelieferten Vorlagen nicht mehr anpassen. Das ging früher, die sind nicht mehr anfassbar. Wir können uns nur Ableitungen davon erstellen. Das heißt, wir legen uns quasi einen Clone an und sagen, ich wollte schon immer mal eine eigene Variante von der Scrum-Vorlage haben. Genau. Noch besseres Scrum
sozusagen. Da haben wir quasi Nenoscrum in der URL und Nenoscrum als Prozess.
Ja, das kann nicht gut enden. Ich will doch gar kein neues Teamprojekt machen. Was mache ich denn hier? Ich wollte ein Create Inherited Process machen. Also eine Ableitung muss her namens Nenoscrum. Und da wird natürlich noch viel besseres Scrum gemacht. Noch sind die beiden Prozessvorlagen natürlich identisch. Und ich kann jetzt anfangen, diese Ableitung anzupassen. Mit den klassischen Szenarien. Felder hinzufügen, Work-Item-Typen hinzufügen, Status umbenennen. Und so weiter.
Wer natürlich Prozesse angepasst hat, der kennt es sicherlich. Ja? Was mache ich denn eigentlich, wenn ich einmal einen Prozess angepasst habe und ich habe hier vielleicht noch 5 andere Teamprojekte, die jetzt auch diesen Prozess nutzen wollen? Ja? Wurde dann immer sehr spannend, wie ich damit umgehe mit solchen Änderungen.
Ich muss auch richtig klicken, hier unten drauf. Und ich möchte ein Projekt ändern, damit es Nenoscrum verwendet. Ich kriege hier alle meine Teamprojekte angezeigt, kann mir jetzt eins rauspicken und sagen, du bist es, dich möchte ich ändern, du sollst jetzt auf Nenoscrum funktionieren. Das heißt, alle Anpassungen, die ich da gemacht habe, es sind auch immer additive Anpassungen. Ne? Man hat so Felder hinzugefügt, man kann nichts kaputt machen, was schon im Basisprozess drin ist, man kann nur hinzumachen und die werden jetzt für dieses eine Teamprojekt angewandt. Du hast natürlich auch gemerkt, welches das war.
Natürlich.
Ich nicht.
Holl irgendwas.
Nee, die habe ich gerade nicht genommen.
Nicht?
Jetzt muss ich umschalten. Aber zum Glück kann man ja umschalten im TFS. So, das Projekt haben wir angepasst, aber eigentlich haben wir noch gar nichts angepasst. Wir haben einen neuen Prozess definiert und die Anpassung selber treiben wir direkt von der Work-Item-Maske. Ich kann also ein Work-Item aufmachen und sagen, dich würde ich gern anpassen, den Work-Item-Typ dahinter, lande auf einer webbasierten, nicht XML-lastigen Oberfläche ja. Und kann jetzt hier mit einfachen Dingen anfangen, wie erstmal ein neues Feld anlegen. Weiß nicht, es gibt hier die Chef-Priorität, ja, was der Chef gesagt hat, wie wichtig es ist. Und kann dann dort einen Integer eintragen oder eine Deadline vielleicht definieren als Datetime. Und so kann man sich das aussuchen.
Wer gut aufgepasst hat, es sind natürlich noch nicht alle Datentypen verfügbar.
Deshalb habe ich
auch nicht alle Steuerelemente verfügbar.
Guck mal, ich habe extra schnell geklickt, damit es nicht auffällt, dass wir zum Beispiel noch keine Auswahllisten haben. Ja? Und jetzt erzählst du das auch noch. Schlimm.
Egal. Der PM dafür steht hier an der Tür. Ja? Also
er hat es verbrochen.
Ja, genau.
Aber eigentlich müssen wir dankbar sein. Er hat uns vom XML erlöst.
Wer Feedback hat, ja, wer beitragen möchte, schnappt euch Justin in der Mittagspause oder morgen nach seiner Session. Ja, er kann euch wirklich bis ins Detail erklären, wieso bestimmte Sachen so umgesetzt wurden, wie sie jetzt sind.
So noch nicht fertig sind, wie sie jetzt sind.
Aber das Schöne ist, ich kann jetzt eben hier Felder definieren, kann das anpassen. Wenn ich irgendwann mal merke, ich brauche dieses Feld nicht mehr, schmeiße ich es weg, spielt keine Rolle. Und es hilft auch, sage ich jetzt mal, bei Upgrades vom TFS, weil ich ja eben diese ursprünglichen Prozess-Template, die wir als Microsoft mitliefern, nicht mehr quasi anfasse.
Ja, und das war ja immer das Problem, wenn man ein TFS-Update gemacht hat. Das ist immer, das Update selber lief immer super, nur eben die Prozessvorlage durfte man meistens etwas händisch nachpflegen. Und das ist jetzt deutlich einfacher.
Eine Frage?
Eine sehr gute Frage, natürlich noch nicht. Ja. Im Zweifel mal nein. Ja, genau. Aber es ist die nächstgrößere Sache. Auf der Webseite, wo wir vorhin drauf waren, mit Microsofts Roadmap, steht drin, dass es im nächsten großen TFS drin ist. Also nicht in einem der kleinen Updates. Und wer es genauer wissen will, wie gesagt, der Herr steht hier an der Tür, sehr unauffällig und kann angesprochen werden. Ich finde es ein spannendes Thema, weil es, wie gesagt, und wir reden, wie gesagt, über diesen Unternehmensprozess, den wir hier definieren. Zusätzlich gibt es immer noch das, was wir auf dem Board gesehen haben, dass ein Team in seinem Kontext sich bestimmte Dinge überschreiben kann. Aber das ist sozusagen der Teamkontext, der für alle, oder der Firmenkontext, der für alle gilt. Ja. Komplett browserbasiert. Arthur, es kann aber sein, dass wir haben jetzt nur Felder gesehen, die man hinzufügen kann. Mehr geht momentan auch nicht. Es wird natürlich die gesamte Customization hier möglich sein. Was ist, wenn mir das nicht reicht? Also wenn ich sage, ein paar Felder, ich will tiefgreifendere Änderungen vornehmen. Was für Möglichkeiten habe ich da?
Ich kann, also wenn wir jetzt nochmal von unseren Stufen der Anpassbarkeit oder der Komplexität der Anpassbarkeit, schlimmes Wort, ausgehen, ja, haben wir Stufe 1 gesehen, ja. Einfach Board anpassen, das würde ich mal sagen, Stufe 2.
Und vor allem brauche ich keinen Ansprechpartner dafür, ich brauche ein Team-Admin, reicht, ja.
Bevor wir in Stufe 3 gehen, nehmen wir einfach mal Stufe 4 vorweg. Ich kann natürlich wirklich den gesamten Web-Access anpassen. Also ähnlich auch wie mit den Dashboard-Widgets, ja, kann ich natürlich auch entsprechend mit dem SDK Funktionalität im Web-Access anpassen. Das kann entweder, sage ich mal, durch eine vorgefertigte Komponente passieren, indem ich auf diesen Marktplatz gehe.
Auf die Einkaufstasche hier.
Genau. Das bringt mich sozusagen auf den Visual Studio Marktplatz und da gibt es im Endeffekt Komponenten von Partnern aus der Community oder auch von uns, ja, die wir vielleicht auch mal testen oder pilotieren, die DevLabs von Microsoft.
Hast du dieses Agile Cards Ding gesehen, was ich auf dem Bild gezeigt habe? Damit kann man ein physikalisches Board drucken, die haben dann QR-Codes drauf, die einzelnen Zettel auf dem Board. Dann macht man mit seiner Kamera ein Foto davon, er scannt ab, wo die Zettel jetzt gelandet sind und aktualisiert den Status im TFS. Endlich mal moderne Technik richtig eingesetzt.
Ja. Aber das ist noch relativ einfach. Das heißt, ich wähle mir einfach eine Komponente aus, sage an, in welchen Account soll es aktiviert werden und dann kann ich sie eigentlich nutzen. Oder ich schreibe eben meine eigenen Komponenten und baue die ein.
Wenn es nichts Fertiges gibt, ne? Genau.
Ja, das ist doch mal gut hier. Work Item Visualization. Wer schon immer mal wissen wollte, wie hängen denn eigentlich alle meine Artefakte zusammen im Teamprojekt? Und nimm doch noch mal den Contribution Sky, weil dann können wir nämlich gleich zeigen, wo man sich überall im Web Access einhängen kann.
Mit den willst du auch gleich sehen. Also noch mehr einkaufen. Contributions Guide.
Jetzt natürlich jetzt auch die Suche bemühen können.
Ist dir aufgefallen, dass es jedes Mal mehr ist, wenn ich drauf gucke? Ach so, hast du eigentlich schon gesehen? Ich habe das letztens paar Stunden lang gespielt. Hast du es gesehen, dieses Spiel, was da drin ist? Wo ist es jetzt hin? Da. Ich installiere jetzt erstmal den Contributions Guide, bevor was schief geht.
Das können wir ja dann später machen, ja, kurz vor der Mittagspause, als Abwechslung.
Das stimmt. Also für die, die es selbst ausprobieren wollen, hier links unten gibt es einen.
Diese Rakete da.
Ja, Galactic Touch. Okay, wir haben es installiert für den gesamten Account, in dem wir gerade drin sind. Und wir haben ja zwei Sachen aktiviert. Einmal diesen Contributions Guide, der letztlich alles anzeigt, wo man hätte anpassen können. Zum Beispiel sieht man hier,
das ging recht flott.
Zum Beispiel sieht man hier oben, dass man eine Gruppe hinzufügen kann. Man kann hier unten
einen Hub hinzufügen.
Das sieht man vor allem hier oben bei Home, sieht man, dass es hier einen Home-Hub gibt. Das heißt, einzelne Bereiche, wo man dann selber reinprogrammieren kann mit JavaScript und Co. Man sieht auch, welchen Kontext man hier reingereicht bekommt.
Und man kann natürlich auch einzelne Funktionalitäten anprogrammieren. Mach mal ein Work-Item auf.
Ich mache mal ein Work-Item auf. Ich klicke ein Work-Item rechts und stelle fest, dass man hier im Kontextmenü sich reinsetzen könnte. Ich habe hier sogar auch so eine Estimation mit drin schon eingeklinkt und die hat sich auch eingebracht. Also alles, was hier unten kommt, kommt aus irgendwelchen Erweiterungen. Und auch Microsoft selber baut viele Sachen, die sie jetzt bauen, einfach als Erweiterung und testen damit auch, dass das System funktioniert. Dann sieht man, welche Eigenschaften mir da zur Verfügung stehen. Ein Workhub. Hübsch, oder?
Ja.
Genau, also endlich anpassbar, das Web-Access.
Jetzt mach nochmal das Work-Item auf, wir wollen ja nochmal die Visualisierung anzeigen lassen.
Aber selbstverständlich. Ist die...
Ganz unten.
Ach da, Visualise. Das ist ein sehr beeindruckendes Item. Ach doch, da kommen ein paar Sachen mehr.
Das heißt, jetzt zeigt er im Endeffekt einfach, wie jetzt zum Beispiel eben genau dieses Backlog-Item mit anderen Artefakten in meinem Work-Item-Tracking-System zusammenhängt. Und das sind einfach, sage ich jetzt mal, Erweiterungen, die eben selbst programmiert werden können und einfach die Funktionalität, Basisfunktionalität vom TFS erweitern. Also stehen eigentlich mittlerweile keine Grenzen mehr.
Der geneigte Beobachter merkt schon, was das heißt. Jeder Wunsch, den man jetzt an Microsoft richtet, ja, das könnt ihr selbst programmieren. Das könnt ihr jetzt selber dran bauen.
Ja, immerhin besser als wie sagen,
oh, besser als es geht gar nicht. Genau.
Kann man
nicht
machen,
ja? Ist schon richtig, ja. Also es gibt dann viele Möglichkeiten mit.
Ja.
Gut, wir haben den Marketplace gezeigt mit fertigen Sachen. Wir haben hier gezeigt, dass man sich da einklinken kann. Eine dritte Möglichkeit, die es noch gibt, der TFS ruft ja auch Events auf. Ich kann also seine Events entgegennehmen und konsumieren. Ich kann die Events auch an andere Dienste weiterleiten.
Ja.
Das kann man ja auch noch mal schnell hier mal zeigen, wie das prinzipiell funktioniert. Also ich finde, das sind auch wieder sehr viele Möglichkeiten. Auch früher, wenn man Add-ins für ein TFS geschrieben hat, die könnte man jetzt neu programmieren als Service-Hooks, wenn man möchte. Und diese Service-Hooks können schon direkt mit ein paar Systemen, die es so im Internet gibt, reden. Oder man sagt einfach Web-Hooks, das heißt, es ist eine ganz generische Schnittstelle. Und dort kriegt man dann so einen HTTP-Request reingeschickt und man kann dann selber einen Dienst schreiben, der dieses HTTP entgegennimmt und dann irgendwas gegen den TFS macht. Letztlich sind das also die Events Heutzutage sagt man ja Service Hooks dazu, aber eigentlich sind das Events, die ja ausgelöst werden und dann hingeschickt werden. Hier sieht man auch, welche Events im TFS tatsächlich vorrätig sind. Also bei jeder Änderung eines Work-Items könnte mein eigener Code aufgerufen werden und ich könnte mir das Work-Item nochmal angucken, irgendwelche Kalkulationen machen, irgendwelche Warnungen verschicken, wenn es mir nicht gefällt. Ja, was immer einem so einfällt.
Schauen wir uns das erstmal einfach hier drüben an.
Genau, du hast ja schon eine konfiguriert und ich glaube, es ist die hier mit Slack. Slack ist ja so eine, ja, kann man sagen, Realtime-Chat oder sowas.
Wer nutzt denn eigentlich heute noch die Teamrooms?
Okay. Nutzt irgendjemand die Teamroom-Funktion im TFS? Wir müssen eine statistische Erhebung machen. Wer nutzt sie nicht? Wer weiß nicht, was es ist? Okay. Interessant.
Wer nutzt denn heute schon Slack? Ja, einige. Der Slack-Account ist quasi jetzt mit meinem Teamprojekt verbunden. Das über heißt, über diese Service-Hooks. Ne? Ja. Ich muss da eigentlich nicht viel machen. Im Endeffekt brauche ich nur quasi eine GUID oder was auch immer, ja, die mich identifiziert und kann dann eben einfach auf bestimmte Events im TFS reagieren. Kann zum Beispiel sagen, okay, wenn sich sobald sich irgendwas an meinem Work-Item ändert, möchte ich auch natürlich in dem anderen System eine Benachrichtigung bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt hierher gehe und zum Beispiel nochmal irgendein Work-Item aufmache und hier ein paar Veränderungen dran vornehme. Hier nochmal die Priorität, setzen wir mal wieder auf einen normalen Status zurück und das Ganze abspeichere. Dann wird auch sofort eben so ein Service-Hook aufgerufen und ich sollte dann auch entsprechend hier in meinem Slack-Account, ja, am Telefon benachrichtigt er mich schon, ja, also wenn ich zum Beispiel hier die App habe, auf dem Video wird man es nicht sehen, aber hier habe ich jetzt quasi eine Notification bekommen, es wurde auch was geändert. Ja,
ja, ich kann es bestätigen. Ja.
Jetzt ist es aufgetaucht, ja. Zwei neue Nachrichten. Also auch wirklich zum Beispiel, wenn ich solche Produkte nutze, um im Team zu kommunizieren oder ich habe vielleicht irgendwie mein Ticket-Tool, dann kann ich diese relativ leicht mittlerweile mit Team-Services und dem TFS verknüpfen, ohne jetzt wirklich programmieren zu müssen.
Genau, und streng genommen geht es natürlich in beide Richtungen. Die Service-Hooks lösen Events aus, die ins andere System fließen. Das andere System kann die neuen REST-APIs verwenden, um irgendwas im TFS wiederum zu ändern und zu machen. Also hat man eine Zwei-Wege-Kommunikation. Und letztlich alles, was man braucht, ist ein bisschen HTTP, was über die Leitung geht. Und dann kann man schon alles tun. Ja. Also offene Plattform, obwohl das eben schon so ein generisches System an sich ist, versucht Microsoft sich trotzdem noch weiter zu öffnen und zu sagen, es gibt eigentlich keine Firma mehr, wo es nur ein System gibt, auch wenn der TFS sehr breit ist. Und er sieht sich gern als Plattform, eben als offene Plattform, was immer noch da ist, soll mit integriert werden, damit man wirklich sagen kann, TFS ist unsere Basis, nicht umsonst heißt es ja noch Team Foundation Server, das Fundament von dem, was ich hier tue. Und ja, es wird immer noch weitere Tools geben, die irgendwie Spezialfälle besser abdecken. Und die sollen trotzdem mit profitieren und mit angebunden sein hier in der TFS-Schaltzentrale.
Wenn man ein bisschen in die Vergangenheit guckt, ja, früher haben wir immer gesagt,
geschlossenes
System, Kunde, ja. Genau, möchtest du den TFS nutzen, dann nutzt den TFS und nimm natürlich alle deine anderen Produkte auch mit in den TFS rein. Ja, der TFS ist quasi die zentrale Schaltstelle. Heute sehen wir natürlich auch ganz andere, sage ich jetzt mal, Entwicklungslandschaften. Es gibt gesetzte Tools, es gibt vielleicht auch Tools, die manche Dinge besser tun wie der TFS und ich kann jetzt eben somit hier wirklich die besten Tools für mich aussuchen. Ja, wenn ich vielleicht eben schon gute Versionsverwaltung habe oder irgendeinen Build-Server habe, der für mich funktioniert, aber eben zum Beispiel im Testing oder im Bereich Projektverwaltung und nichts habe, warum nicht einfach den TFS mit reinbringen und entweder wirklich über solche Service-Hooks leicht an diese Tools anzubinden oder eben, wenn das wirklich nicht ausreicht, kann ich immer noch über die REST API hergehen und wirklich mich austoben und den TFS anprogrammieren.
Ich finde Build-Server ist ein gutes Beispiel, weil man hat halt verschiedenste Sachen, die bauen. Und der TFS will einfach nur das Dashboard dafür sein. Ob das jetzt wirklich der TFS-Build-Server ist, der gebaut hat. Der TFS-Build-Server kann ja Git, TFS-Version-Control, mittlerweile auch Subversion anziehen und bauen. Dass man einfach sagt, ich habe ein Dashboard, da gehe ich hin, da sehe ich alle Builds meiner Firma. Wenn ich noch einen anderen Build-Server verwende, Jenkins oder irgendwas, dann soll er auch rüberfunken, dass der Build gelaufen ist. Hauptsache, wenn wirklich mal eine Schaltzentrale und nicht irgendwie fünf Systeme, die nicht miteinander reden. Und das ist eigentlich das Spannende an dieser Open-Plattform-Strategie. Man hat ein Ding und alles andere spielt da irgendwie mit und nicht gegeneinander. Das war es in aller Kürze.
Wir haben noch eine Minute. Ja?
Das Buffet ist aufgebaut, die müssen uns zuerst, wir wollen nicht die Letzten am Buffet sein. Arthur, ich bitte dich.
Wenn noch Ad-Hoc-Fragen da sind, ja, wie die Ad-Hoc-Reports, jetzt gerne ansonsten.
Nehmen wir die auch gleich entgegen.
Ja.
Genau, es wird alles viel mehr Web-Access, alles was Projektmanagement ist, geht mehr ins Web. Die Tools, die wir heute gezeigt haben, funktionieren für alle Prozessvorlagen. Das Anpassen dieser Prozessvorlagen wird einfacher. Und ja, es ist wirklich eine General Purpose, wie man auf Amerikanisch sagen würde, Project Management Lösung. Also man kann damit alles verwalten, was man verwalten möchte. Software bietet sich irgendwie an, hat einen besonderen Vorteil, weil man den Code ja schon verlinken kann. Aber Hardware-Projekte, klar, alles rein. Der Workguide im Bereich ist lizenzkostenfrei und sehr, sehr mächtig. Die Excel-Integration geht übrigens immer noch, auch wenn wir sie nicht gezeigt haben. Die geht seit 10 Jahren und wird auch die nächsten 10 wahrscheinlich noch funktionieren.
Muss er nicht bestehende gute Sachen einfach abschalten.
So ist es.
Und es gibt auch noch genügend Szenarien und Kunden, die das nutzen.
In diesem Sinne, guten Hunger und wenn noch Fragen sind, wir sind noch hier. Vielen Dank.